Du hast gesagt, du warst gestern ein bisschen niedergeschlagen. Was für Stimmungen ergeben sich so momentan aus der Situation für dich als Beobachterin?
Ja, das wechselt natürlich so, wie es jetzt in den letzten, ja, jetzt schon fast 12 Wochen, wir sind in der 12. Protestwoche. Im Russischen gibt es dazu einen Begriff, eine emotionale Schaukel. Und das spiegelt auch meine Stimmung wider, weil man, wenn man diese Protestaktionen sieht und man sieht, was sie bringen, dann ist man richtig gut gelaunt und voller Zuversicht, dass es alles gut wird und dass es nicht mehr lange dauert. Und dann, ja, kommen diese Aktionen von der Staatsmacht, vom Sicherheitsapparat, wo alles wieder brutalst niedergeschlagen wird und wo gegen Menschen so eingegangen wird, dass es einem wirklich wehtut, das anzusehen und zu hören und zu lesen. Das ist dann natürlich nicht so schön. Aber gestern war ja der große Tag, wenn wir so wollen. Da lief das Ultimatum von Svetlana Tichanowskaja ab, wo sie verkündet hat, dass am 25. am Sonntag eine große Protestdemo stattfindet und ab dem 26. Generalstreik. Und es war eigentlich allen klar, dass es kein Generalstreik im Sinne, dass alle Betriebe stillstehen, dass die Busse und Bahnen nicht fahren, dass es nicht geben wird. Man hat gehofft, dass einige Betriebe sich dem Streik anschließen. Wir haben, glaube ich, schon letztes Mal darüber gesprochen, wie schwierig das ist, weil es diese Streikkultur in Belarus gar nicht gibt und nicht gab und weil die Arbeiter mit schlimmen Repressionen rechnen müssen. Und es wurden schon viele Anführer der Streikkomitees verhaftet, aus dem Land gebracht oder ja, sie werden entlassen. Also gestern haben einige Betriebe tatsächlich gestreikt und es gibt heute schon viele Entlassungen.
Dennoch, für wie erfolgreich hältst du denn diese Generalstreiks auch als Reaktion auf das gestellte und nicht erfüllte Ultimatum?
Also ich finde das auf jeden Fall eine richtige Entscheidung von Svetlana Tichanowskaja, weil obwohl die Menschen die ganze Zeit immer noch aktiv protestieren, aber es passiert meistens auf den Straßen, in großen und kleinen Aktionen. Es bringt auch größere oder kleinere Erfolge, aber bis dato, bis zu diesem Ultimatum, das wurde 13 Tage vorher erklärt, war eine gewisse Pattsituation, wo sich da nicht so viel bewegte. Und das ist vielleicht ein neuer Anstoß, dass die bisschen mehr Bewegung in die Sache kommt, dass wir zu diesem Exit aus dieser Pattsituation finden. Und auch wenn nicht viele Betriebe streiken, es streiken einige, es streiken Studenten, es streiken sogar die Schüler, es streiken Mediziner, es streiken verschiedene Handelszentren, Lieferservices, IT-Firmen, Unternehmer, also nicht nur die großen Betriebe oder hauptsächlich nicht die großen Betriebe leider. Aber der Protest geht weiter. Und langsam aber sicher, die Devise heißt ja immer einhämmern, einhämmern, einhämmern auf die Macht. Und irgendwann fällt dieses Konstrukt.
Sind da jetzt schon Reaktionen seitens der Regierung zu sehen oder bist du der Meinung, da wird noch abzuwarten sein?
Die Reaktionen gibt es natürlich schon. Also die Reaktionen der Regierung gab es ja schon vor dem Ultimatum. Das Erste, womit kein Mensch gerechnet war, das war der Besuch von Lukaschenko in dieser Untersuchungshaft, wo seine Opponenten sozusagen einsitzen und wo er mit ihnen praktisch an einem runden Tisch die Verfassungsreform besprechen wollte. Das klingt völlig surreal, weil die Menschen kamen gerade, wo man ihnen vielleicht die Handschellen abgenommen hat, mit denen er dann irgendwas besprechen wollte. Da ist eigentlich kein Dialog möglich. Aber da gab es schon kleinere Zugeständnisse. Es wurden einige von diesen Oppositionellen entlassen. Und damit hat kein Mensch eigentlich gerechnet, weil normalerweise macht Lukaschenko sowas nicht. Er handelt eh mit politischen Gefangenen. Und so hat er sie praktisch so fast, ja, freiwillig, unfreiwillig, weiß ich nicht, entlassen. Und die Reaktion auf dieses Ultimatum, natürlich hat auch kein Mensch damit gerechnet, dass er in irgendeiner Art und Weise darauf eingeht. und irgendwelche Forderungen erfüllt. Und die Reaktion kam heute. Alle Arbeiter, die nicht arbeiten wollen, sollen entlassen werden. Alle Studenten, die nicht studieren möchten, sollen ihren Studienplatz verlieren. Und dann sollen sie zur Armee gehen oder arbeiten, wo auch immer. Aber protestieren, das gibt's nicht. Das ist die Reaktion.
Ja, das führt ja gerade in diesem Streikprogramm auch zu krassen Interessenskonflikten. Ich habe gestern gesehen, dass das russische Fernsehen, glaube ich, mit ArbeiterInnen gesprochen hat, die nicht streiken wollten und die dann auch ihre Situation geschildert haben. Ja, wir haben eventuell Familien zu ernähren und wir können uns das nicht leisten, hier jetzt unseren Job zu verlieren.
Ja, ja. Das ist auch interessant, weil im Grunde die Mehrheit von Menschen, die auf die Straßen geht und die dann in den Gefängnissen landet, das sind nicht Arbeiter. Das sind Menschen, die es eigentlich ziemlich gut geht vergleichsweise. Das sind Ärzte, das sind IT-Spezialisten, das sind Architekten. Und diese Menschen landen im Gefängnis und werden da wirklich in ganz, ganz schlechten Bedingungen. Sie hatten keine Bettwäsche, keine Matratzen, sie schlafen auf dem Betonboden. Also wirklich, das ist alles Folter. Und da gehen Menschen hin, die es im Leben eigentlich gar nicht so schwer haben. Sie haben ihre Wohnungen, sie haben ihr Auskommen. Und Menschen, die wirklich von der Hand in den Mund leben, wenn man so will, die gehen weiterhin arbeiten. Das ist wirklich sehr interessant und komisch und nicht so verständlich für uns. Es geht um etwas viel Größeres. Das geht um die Freiheit und um Menschenwürde.
Naja, so aus deren Perspektive finde ich das, glaube ich, schon verständlich, weil das konkrete Problem ist, wenn ich jetzt gefeuert werde, dann habe ich kein Geld mehr, um meine Familie zu ernähren, dann verliere ich meinen Job und dann habe ich vielleicht keine Lebensgrundlage für die nächsten 1-2 Monate, je nachdem, wann der eventuelle Umsturz passiert. Also,
ja, das ist wirklich verständlich. Aber es gibt sehr viele Fonds, die dafür einspringen, die Hilfe anbieten. Es gibt Menschen, die gut verdienen, die dafür aufkommen, wenn jemand Arbeit verliert. Es werden Lebensmittel angeliefert. Es wird sehr, sehr viel Hilfe angeboten solchen Menschen. Aber natürlich, das ist schon verständlich. Und ich möchte sagen, dass das auch in der Gesellschaft auf Verständnis stößt, weil man weiß, was man riskiert. Und da höre ich immer die Stimmen, jeder tut, was er kann. Wenn jemand nicht streiken kann, dann soll er auch nicht streiken. Wenn jemand nur auf die Straße gehen kann und kurz mal die Autos anhalten, damit die Sicherheitskräfte da nicht durchkommen, dann soll er das machen. Jeder, der vielleicht mal nur ein Plakat malen kann, dann soll er das machen. Und aus diesen kleinen Teilchen entsteht auch ein großer Druck auf die Staatsmacht. Und ich denke, dass das irgendwann doch funktionieren wird.
Ja, aber wenn wir auf die Sonntagsproteste zu sprechen kommen, die finden immer noch unverändert regelmäßig statt und es kommen auch nach wie vor große Mengen an Menschen auf die Straße. Und es ergibt sich für mich allerdings jetzt der Eindruck, dass sich die Antworten der belarussischen Regierung verschärft haben. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, wie interpretierst du das?
Ja, also die Sonntagsproteste finden nach wie vor statt und das ist das größte Wunder für mich, weil wir wissen ja schon, dass nicht nur das Internet abgeschaltet wird. Mobilfunk wurde an diesem Sonntag abgeschaltet. 12 Metrostationen wurden geschlossen, Straßen wurden gesperrt und wir fiebern ja jedes Mal der Zeit entgegen, ob da jemand doch auf die Straßen geht oder nicht und die Menschen entstehen aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie sie da alle ins Stadtzentrum kommen. Plötzlich entstehen irgendwelche Kolonnen und das sind Zehntausende, beziehungsweise an diesem Sonntag geht man von 100 bis 150.000 Protestierenden auf den Straßen. Und da reicht natürlich die Belegschaft von Sicherheitskräften nicht auf, um diese Proteste auseinanderzutreiben. Und die Taktik, dass sie, wenn sie das nicht irgendwo absperren können, lassen sie Menschen weitermarschieren. Sie beschallen sie mit irgendwelcher komischer Musik und sie lassen Wasserwerfer an. Und das war auch eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ich glaube, hier kam das nicht in den Medien durch. Da sind die Demonstranten an einen Wasserwerfer rangegangen, haben die Klappen aufgemacht und die Hydranten und andere Teile entfernt. Und dann konnte diese Wasserwerfer nur nach oben Wasser sprühen. Und da gab es viel Spott im Internet natürlich. Unser Walfisch sozusagen. Naja, und wenn das alles nicht funktioniert, dann versuchen sie die Kolonnen so zu leiten, dass sie in eine enge Straße kommen. Und dann, wenn die Demonstranten schon fast nach Hause gehen, dann fängt dieses böse Spiel an, wo sie versuchen zu verhaften, wo sie auch an diesem Sonntag Blendgranaten direkt in die Menschen in den Rücken praktisch geworfen haben und mit Gummigeschossen sie beschossen haben. Es ist richtig gemein eigentlich. Das ist wirklich, das tut weh, sich das alles anzusehen. Und es gab viele Verletzte tatsächlich, viele, das nennt sich Feuerschussverletzung, obwohl es auch nur mit dem Gummigeschoss geschieht. Und die Brutalität lässt nicht nach, leider.
Und wie würdest du das interpretieren, warum das jetzt zunimmt, diese Brutalität?
Das ist eine gute Frage, aber da erkennt man überhaupt keine Linie oder keinen Sinn in den Handlungen von der Obrigkeit. Mal entlassen sie Menschen aus dem Gefängnis, am nächsten Tag schießen sie auf Demonstranten, sie haben sogar auf die Rentner Tränengas angewendet. Im Übrigen gibt es jetzt nicht nur Sonntagsdemonstrationen, Samstagsdemonstrationen von Frauen, es gibt jetzt Montagsdemonstrationen von den Rentnerinnen und Rentnern, die auch gestern sich mit Studenten vereinigt haben und auch mit einer großen, großen Kolonne durch Minsk marschiert sind. Es gab auch noch eine Donnerstagsdemonstration, eine oder zwei, weiß ich jetzt nicht, wo Menschen mit sozusagen beschränkten Möglichkeiten, so nennen sich die Behörden, Menschen in Belarus auch aufmarschiert sind. Sie sind leider nicht weit gekommen, weil sie natürlich keine Unterführung nutzen konnten. Dafür sind die Straßen nicht gedacht. Da kommst du mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen gar nicht durch. Also es gibt schon sehr viele Aktionen und ich weiß nicht, vielleicht sind die Sicherheitskräfte einfach richtig müde. Sie sind auch ausgelaugt und richtig müde. Sie müssen andauernd antreten. Sie müssen nicht nur Menschen verhaften, sie müssen sich mit Kleinigkeiten, so wie Flaggen abnehmen oder sonstigen beschäftigen. Sie sind andauernd im Stress, sie kriegen keine Wochenenden, sie sehen ihre Familien nicht und ich kann mir schon vorstellen, dass die einfach nur auch richtig verärgert sind. Aber sie würden nicht selber sich das nicht erlauben, so zu handeln, wenn sie natürlich nicht diese Carte Blanche von oben hätten.
Allerdings wäre dann natürlich auch denkbar, dass eventuell Sicherheitskräfte dann, naja, man könnte sagen, eine Befehlsverweigerung leisten, oder? Auch wenn das natürlich pure Spekulation ist.
Ja, das ist das größte Fragezeichen, glaube ich, gewesen. Darauf hofft ja jede Revolution im Grunde. Na, so diese berühmte Elitenspaltung, wenn ein General plötzlich die Seiten wechselt und dann eben die Armee nicht gegen die Protestierenden, sondern gegen den Diktator wendet. Darauf können wir nicht hoffen. Darauf haben wir gehofft am Anfang, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren und auch nicht im Großen, also nicht in der oberen Etage und auch leider nicht unter diesen Menschen, die direkt auf den Straßen die Menschen so brutal verhaften.
Ja, denn es klingt alles ziemlich deprimierend. Wie würdest du in der Beobachtungsposition, in der du bist, die Lage einschätzen, wie sie sich entwickeln kann? Was für Möglichkeiten gibt es jetzt, weiterzudenken?
Also die Taktik ist ja praktisch, das Regime zu entmachten, in dem Sinne, dass man da, dass ihnen die Kräfte schwingen, dass ihnen das Geld ausgeht und dass Lukaschenko irgendwann mal bereit ist, einfach zu gehen. Und das geschieht eigentlich auf vielen Fronten, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel haben Menschen so eine App in ihrem Telefon, wo sie im Laden einkaufen gehen und die Produkte einscannen wo ihnen gesagt wird, das gehört zu einem staatlichen Betrieb oder Produktion eines staatlichen Betriebes. Und das wirkt zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten, die überall angewendet werden. Zum Beispiel diese Straßensperrungen, die andauernd irgendwo auftreten. Sie machen es, damit die Menschen, diese Sicherheitskräfte, ja, in Spannung gehalten werden und immerzu anrücken müssen. Und es gibt kein Geld von der russischen Seite, wie es aussieht. Der große Kredit wurde versprochen, aber das geht ja zur Tilgung alter Schulden. So, von der Europäischen Union oder von den europäischen und auch US-amerikanischen Partnern gibt es jetzt auch kein Geld und keine Investitionen. Also irgendwann geht dem Regime das Geld einfach aus. Und darauf zielen viele Aktionen. Und die Proteste, die werden, denke ich, weitergehen. Und wenn man bedenkt, dass Lukaschenko doch auf, wie man im Russischen sagt, nur auf den Bajonetten sitzt, sagt man im Russischen, da kann man doch nicht lange sitzen. Er hat doch keine andere Unterstützung. Er wollte ja eine große Aktion starten. Am 25. Oktober sollte eine riesengroße Demo zu seiner Unterstützung stattfinden in Minsk. Und es wurde schon viele staatliche Betriebe, Kindergärten, Schulen, große Werke angeschrieben, Behörden, dass sie da eine Quote an Menschen dahin schicken sollen. Es hat nicht funktioniert. Er konnte diese Menschen gar nicht zusammenbringen und deswegen wurde diese Demonstration zum Glück abgesagt. Das wäre natürlich nicht so schön geworden. Und deswegen ist es auch so ein Zeichen, dass er wirklich wenig Unterstützung hat.